Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtige Uhrzeit, Freitagnachmittag, 16 Uhr und richtige Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt immer am vierten Freitag eines Monats von 16 bis 17 Uhr. Ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Prima Klima, die Weltklimakonferenz COP23 in Bonn ist der Titel unserer heutigen Sendung. Zunächst mal eine kurze Einleitung zum Thema, ja, zur Weltklimakonferenz. Und ich warte da auf einen Anruf von Carsten Schmid von Greenpeace Deutschland. Der ist der Klimakampaigner bei Greenpeace Deutschland und er wird uns, so das klappt, mit dem Telefon Rede und Antwort stehen und sicher viele interessante Informationen liefern. Diese jährlich stattfindende Weltklimakonferenz, kurz wird es allgemein auch bezeichnet als COP23, wobei COP steht für Conference of the Parties. Also diese COP23 ist die Zählweise ab dem Jahr 1995, war es jetzt, glaube ich, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, findet 2017 in der Zeit vom 6. bis 17. November in Bonn statt. Ausrichter sind vom Grundsatz her die Fidschi-Inseln und diese hatten eben die BRD darum gebeten, aus organisatorischen Gründen die Konferenz durchzuführen. Okay, jetzt muss ich kurz unterbrechen, jetzt gehe ich kurz ans Telefon, nämlich der Carsten ruft gerade an. Und der Helmut assistiert mich da freundlicherweise. Hallo, Carsten?
Ja, hallo, Otto.
Oh, sehr schön, dass es geklappt hat. Wunderbar, dass das jetzt wirklich geklappt hat um die Uhrzeit und allem drum und dran. Ich war gerade in der Anmoderation der ganzen Geschichte. Ich habe jetzt gerade erwähnt, dass du der Klimakampaigner von Greenpeace Deutschland bist, in Hamburg sitzt. Schönen Gruß von der Main-Metropole ans Tor zur Welt. Ich hoffe, bei euch ist erträgliches Wetter oder wie auch immer, dem Klima angepasst.
Ja, hier ist es gut.
Okay, alles
schön. Wir haben Sonnenschein.
Ja, okay, sehr schön. Bei uns ist es ein bisschen bewölkt, aber es ist noch erträglich. Es windet ziemlich heftig. Das ist ja normalerweise eure Präferenz, der Wind, oder?
Richtig.
Okay. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass eben diese Weltklimakonferenz, die COP23, dieses Jahr in Bonn stattfindet. Ausrichter sind die Fidschi-Inseln, aber die hatten die BRD darum gebeten, das aus organisatorischen Gründen hier in Bonn, in Deutschland durchzuführen. Und bei der Weltklimakonferenz handelt es sich um so eine Art Nachfolge oder es ist eine Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention, was in Nachfolge von diesem sogenannten Rio-Umweltgipfel 1992 eingeführt wurde. Diese Rio-Konferenz brachte zunächst mal als Ergebnis die Agenda 21 und die globale Klimarahmenkonvention. Die erste Klimakonferenz wurde also COP1 1995 in Berlin durchgeführt, war die Nachfolgekonferenz, wie gesagt, zu Rio. Es gab in der Geschichte der Konferenzen durchaus Höhen und Tiefen. Wir wollen jetzt und können natürlich auch nicht auf jede Konferenz eingehen, die da jährlich stattfindet. Ich hatte jetzt 2-3 markante Punkte aufgeschrieben. Das war einmal die COP3 1997 in Kyoto. Da gab es dieses sogenannte Kyoto-Protokoll, das erstmals rechtlich verbindliche Ziele für Emissionshöchstmengen in den Industrieländern festgeschrieben hat. Dann kam es zum wohl großen Desaster, kann man wahrscheinlich sagen. Ich meine, du wärst auch dort gewesen, in Kopenhagen 2009, wo es eigentlich ein Nachfolgeabkommen hätte geben sollen zu Kyoto, keine Einigkeit erzielt wurde. Und dann wiederum auf der anderen Seite das absolute Highlight, als das ist ja wohl auch, ja, kann man sagen, gefeiert wird, war 2015 das Paris-Abkommen, Nachfolge vom Kyoto-Protokoll, auf das wir auch später im Verlauf der Sendung noch eingehen wollen.
Genau. Wir sind jetzt inzwischen bei der 23. Klimakonferenz in Bonn. Vorher gab es ein Auf und Ab und eine Menge Desaster. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ich immer bei den Konferenzen, die eigentlich gescheitert sind.
Okay.
Du hast Kyoto gesagt. Ja, da ist ja das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden. Das erste Mal, dass sich die Industrieländer verabschiedet haben, die Treibhausgase jedenfalls ein bisschen zu senken. Das war damals 5,2% vom Stand von 1990. Aber das ist dann schon in Den Haag nochmal wieder aufgebrochen, wo alle Länder und gerade die Industrieländer das wieder aufweichen wollten. Das ist in Den Haag 2000 grandios gescheitert, dann unterbrochen worden und hat dann eine Fortsetzung 2001 in Bonn gehabt, wo man dann doch wieder das alles aufgeweicht hatte. Dann gab es 2002 in Neu-Delhi eine Konferenz, wo die Frage ist, ob irgendwie die Entwicklungsländer und gerade die Schlüsselländer Brasilien, Indien und China nicht auch etwas zum Klimaschutz beitragen sollten. Auch da ist das völlig gecrasht, weil die Länder die Verantwortung nicht übernehmen wollten. Und dann war die große Konferenz in Kopenhagen 2009, die wieder grandios gescheitert ist mit irgendeiner nichtssagenden Kopenhagener Vereinbarung, die dann von allen Staaten zur Kenntnis genommen wurde, geendet ist. Ja, und dann gab es das Highlight, du hast es schon gesagt, Paris 2015, wo es endlich dann zu einer weltweiten Vereinbarung kam, mit der klaren Aussage, die Erwärmung der Welt auf weniger als 2 Grad und möglichst auf eine maximale Erwärmung von 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
Ja,
war ein Durchbruch, aber es war bisher auch nur ein Versprechen. Und wie das umgesetzt werden soll, wie konkret diese Absichtserklärung, diese Versprechung dann in die Tat umgesetzt werden soll, das wird jetzt in Bonn 2 Jahre danach verhandelt.
Okay, auf das Paris-Abkommen werden wir später nochmal genauer eingehen, was da so im Detail drinsteht, weshalb es so gefeiert wird und oder wichtig, bedeutsam ist. Ich wollte jetzt mal gern zum Beginn mal so ein bisschen auf die aktuelle Klimasituation letztendlich eingehen. In den meisten Medien oder überhaupt in den Medien war das ja immer klar und ich denke, die meisten Leute werden das auch wissen, dass diese diesjährige Hurricane-Saison im Atlantik, Karibik ziemlich deutlich sehr verheerende Stürme mit sich gebracht hat. Wobei Hurricane, diese Bezeichnung für diese Stürme ja nur auf diese Weltregion zutrifft, in anderen Regionen nennt sich das Ganze Zyklon oder Taifun, je nachdem, wo das eben gerade stattfindet. Der Hurricane Irma, der Anfang September dieses Jahr, also war das stärkste bisher im Atlantik gemessene, hatte knapp 300 Kilometer in der Stunde im Zentrum. Deutlich schleichender bei den Extremereignissen, um die es sich ja da jetzt auch handelt, sind die zunehmend auftretenden und auch länger andauernden Dürreperioden in bestimmten Weltregionen. Das ist ja etwas, was man dann nicht so spektakulär verkaufen kann, aber vielleicht sogar viel nachhaltiger wirken als diese Stürme. Wie ist denn der aktuelle Stand der Klimaforschung?
Ja, die Klimaforschung ist sich da einig. Weltweit nehmen die Extremwetterereignisse zu. Jetzt kann ich nicht jedes einzelne Ereignis auf den Klimawandel zurückführen, weil es immer da schon eine Bandbreite gab. Selbstverständlich gab es Hurricanes früher auch schon und wurden die USA von Hurricanes getroffen. Wir sehen aber, dass diese Hurricanes intensiver und stärker waren, auch mehr Regen mit sich bringen. Und das war jetzt in den USA bei dem Hurricane Harvey zum Beispiel auch der Fall, der ja ganz Texas unter Wasser gesetzt hatte. Und so grobe Abschätzungen können sogar sagen, was war der Anteil vom Klimawandel dabei. Das sind immerhin 30% zusätzliche Regenmengen, die aufgrund der Erwärmung des Golf von Mexikos, der Meere dort vor Ort, dort in den Wolken aufgenommen wurden und dann über Land abgeregnet wurde. Das ist ein erheblicher Anteil. Das ist praktisch dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Diese sintflutartigen Regenfälle, noch nie da gewesen in dieser Größenordnung, die dann die Katastrophe auch auslösen. Und da ist dann auch nochmal wichtig, in Amerika gibt es ja dann die Katastrophenschutzbehörden, die dann warnen und. Es gibt eine Vorlaufzeit von mehreren Tagen. Da gibt es dann eine intensive Berichterstattung. Und natürlich werden auch dort viele Menschen getroffen. Aber zur gleichen Zeit hat sich auch in Nepal, Bangladesch, Indien der Monsun so stark verstärkt, dass dort eine ungefähr die zehnfache Fläche betroffen war, 1500 Menschen gestorben sind. Und das hat kaum jemand zur Kenntnis genommen. Das war nur in den Medien am Rande ein Thema. Und da sprechen wir eben von den weltweiten Auswirkungen der Wetterextreme, die sich infolge des Klimawandels verstärken, wo wir wissen, dass die Regenfälle zunehmen, wo wir das von den physikalischen Modellen, den Klimamodellen erklären können, wo wir das erklären können durch die Klimaphysik an und für sich. Wenn die Atmosphäre wärmer wird, dann kann sie mehr Regen aufnehmen. Die Wolken sind dann vollgepumpt mit Wasser und das führt dann zu den sintflutartigen Regenfällen weltweit. Also diese Muster, die können wir erkennen und hier gibt es einen klaren Link zum Klimawandel.
Ja, das ist wohl auch die Meere, die sich ja da auch stärker erwärmen als in der Vergangenheit, die ja mit zu diesem Entstehen der dieser Stürme führen. Ja, das, was du gerade erwähntest mit dieser Region da in Asien, ich hatte es da vorgestern war das eine kleine Randnotiz gelesen, dass es in Japan jetzt einen Taifun gab, der wohl auch einer der stärksten, ich glaube sogar der stärkste je gemessene, mit etwas um die 250 Kilometer pro Stunde. Da wird eigentlich relativ wenig bei uns dann drüber berichtet. Das ist immer der Fokus ziemlich stark, warum jetzt auch immer, auf die Karibik-Atlantik-USA-Region. Wie sieht denn das, was ich kurz vorher noch andeutet habe, bei den Dürreperioden aus? Ich meine, die sind ja teilweise auch recht verheerend, wo es dann 2-3 Jahre in manchen Regionen gar nicht regnet.
Ja, wir sehen das auch weltweit. Auch das lässt sich auf den Klimawandel zurückführen, dass wir stärkere Hitzewellen haben. Diese Hitzewellen, das sind dann extreme Hitzewellen, die zu Temperaturen 40, 45 Grad führen. Das ist in Indien der Fall. In Europa kriegen wir das immer nur so abgeschwächt mit, haben aber auch diese Temperaturrekorde rund um das Mittelmeer. Spanien, Portugal, Griechenland war in diesem Jahr sehr stark betroffen. Da hatten wir die intensiven Waldbrände. In Kalifornien waren die Waldbrände angefacht durch diese Hitzewellen. Und vor allen Dingen leiden natürlich in Afrika die Menschen unter diesen Hitzewellen und zunehmenden Dürren. Bei den Dürren ist es auch so, dass das ja dann eher über mehrere Jahre sich dann verstärkt. Und das erkenne ich dort, dass die Menschen dann infolge der Dürre, gerade in Afrika, wo ja ein Großteil der Menschen von der Landwirtschaft lebt, existenzbedrohende Ängste bekommt und sogar auch die Heimat verlassen muss, also hier auch zum Flüchtling wird, weil die Klimaveränderungen, die Dürren so stark in seiner Heimat, die Existenz bedrohen, dass nur noch ein Ausweg bleibt und das ist dann die Flucht.
Ja, da wollte ich auch später nochmal, werden wir nochmal drauf eingehen. Die Greenpeace hat ja jetzt eine Ausstellung auf ihrem Kampagnenschiff auf der Beluga 2, der auch hier vor kurzem in Frankfurt war. Da werden wir später nochmal eingehen. Jetzt nochmal kurz zu dieser Eingangsfrage. Du hattest es auch kurz angedeutet, diese Superstürme oder wie man es jetzt nennen mag. Sind es jetzt, die Klimaforscher sagen ja immer, von einem Ereignis lässt sich nicht auf das Klima schließen. Klima ist nicht, das eine ist das Wetter und das andere Klima bezeichnet man so eine Zeitspanne von rund 30 Jahren. Sind es jetzt einmalige Ereignisse oder lässt sich da, ist da eine Tendenz erkennbar?
Naja, du hast es ja schon ganz richtig gesagt. Ein Einzelereignis, da wird es schwierig, das direkt dem Klima unterzuordnen. Auch ist es so, dass ich von der Trend, von der Statistik dann auch Änderungen brauche, wo ich über Jahrzehnte das begleitet habe. Und das vergleiche ich dann über eine Mittelperiode von 30 Jahren und versuche dann Trendaussagen zu machen. Aber inzwischen geht der Klimawandel so schnell vonstatten, dass diese ganzen Trends eigentlich nicht mehr stimmen, dass ich Extremereignisse habe, die immer häufiger und heftiger vorkommen und ich mich da mit der Statistik schwer tue, weil ich diese langen Trendreihen gar nicht mehr habe, aber jeder merkt, dass sich etwas verändert hat. Und darauf müssen wir dann auch nochmal ganz anders Rücksicht nehmen, das berücksichtigen, weil das Veränderungen sind, die unmittelbar in das Leben von Menschen eingreift. Wir können inzwischen sagen, dass der Klimawandel überall präsent ist und solche Extremereignisse auch verstärkt. Und da kann ich dann eben verschiedene Aussagen auch treffen. Einerseits stimmt das sehr genau mit dem überein, was die Klimamodelle mir liefern und vorhersagen. Auf der anderen Seite kann ich auf die Klimaphysik zurückgreifen, wo ich physikalische Effekte und Phänomene auch beschreiben kann. Wenn das Meer Wasser wärmer ist um 1-2 Grad, dann sind die Entstehungsbedingungen für Hurricanes einfach stärker vorhanden. Und dann bilden sich auch oftmals stärkere Hurricanes. Oder aber auch der Wasserhaushalt in einer wärmeren Atmosphäre, das kann ich über physikalische Modelle beschreiben. Und dann sind letztendlich die Trends, und wenn ich da dann auf Muster gucke, so weiter, auch darüber kann ich dann bestimmte Nachweise liefern. Und da ist sich die Wissenschaft sicher, wie die Extremereignisse sind Folge des Klimawandels.
Welche Herausforderungen geben sich denn da auf internationaler, globaler Ebene? Was muss geschehen?
Ja, also erstmal sehen wir ja, dass diese extremen Ereignisse auch vor Industrieländern nicht Halt machen, Beispiel USA. Wir sehen auch, dass ein Herbststurm, der hier einen Monat früher kommt, wo die Bäume noch Blätter haben, zu einem Chaos in Deutschland führt. Wir hatten jetzt beim letzten Sturmtief, was über Deutschland gefegt ist, 3 Tage Ausfälle von der deutschen Marne im Großteil des Nordens. Das hat zu Millionenschäden geführt. Aber viel schlimmer sind natürlich die Entwicklungsländer, die sich dort überhaupt auf solche Extremereignisse nicht vorbereiten können. Und das ist international viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Da geht es auch um Klimagerechtigkeit. Denn hier ist ja die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Menschen besonders extrem von betroffen sind und die reichen Industrienationen die Hauptverursacher des Klimawandels sind, weil sie durch das Verfeuern von Öl, Gas, Kohle das Erdklima aufgeheizt haben, warum die sich dafür nicht verantwortlich führen und da auch für die Schäden, die weltweit entstehen, gerade bei den Ärmsten der Armen, dann auch aufkommen oder zumindest Finanzmittel zur Verfügung stellen. Darüber wird es auch in Bonn zu sprechen geben, über einen Mechanismus, wie solche Schäden dann von der Welt auch getragen werden können.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben heute das Thema Prima Klima, die Weltklimakonferenz COP23 in Bonn, die jetzt dieser Tage ansteht. Am Telefon ist noch der Carsten Smith von Greenpeace Deutschland, in Hamburg sitzt da, und ist der Klimakampagner. Wir haben letztes Mal grundsätzlich über die Klima, über die Situation von der Klimaforschung, der Stand der Klimaforschung gesprochen. Ein Thema war da ganz kurz angedeutet: Klimawandel, Migration, Vertreibung. Das Kampagnenschiff von Greenpeace, die Beluga 2, ist zurzeit auf deutschen Flüssen unterwegs und wird während der COP23 in Bonn auf dem Rhein liegen. An Bord gibt es Schiffsführung und eine Ausstellung zum Thema Klimawandel, Migration und Vertreibung. Carsten, weshalb dieses Thema und worauf möchte Greenpeace damit hinweisen?
Ja, wir haben eine Studie gemacht das bereits schon vor 10 Jahren zu Klimaflüchtlingen und haben gesagt, das ist eine unterschätzte Katastrophe. Wir haben jetzt überall die Debatte über geflüchtete Fluchtursachen und die Aufnahme von Flüchtlingen hier in Deutschland. Das ist ein großes Thema. Wir haben gesagt, lass uns doch noch mal 10 Jahre danach gucken, wie ist die aktuelle Situation beim Klimawandel und Flucht und Vertreibung. Und wir sehen nach wie vor, nach 10 Jahren auch, ist das ein Riesenproblem. Es ist eine unterschätzte und kaum offen debattierte Problematik. Und unsere Studie, die von Politikwissenschaftlern hier in Hamburg geschrieben worden ist, zeigt, dass Stürme, Dürren und Überflutungen jährlich mehr als 21 Millionen Menschen vertreiben. Das ist doppelt bis dreifach so viel, wie durch Kriege und Gewalt vertrieben werden.
Und es zeigt sich, dass die meisten... Ja. Das wird bei uns wahrscheinlich nicht so sichtbar, weil das sehr oft auch so Binnenflüchtlinge sind, die in den eigenen Ländern dann ja ihren Aufenthaltsort, Heimatort verlassen.
Ganz genau, das ist der Punkt. Das meiste sind Binnenvertriebene. Das heißt, niemand will ja eigentlich seine Heimat verlassen. Es ist dann gezwungen durch Extremereignisse, dass man seine Existenz, seine Überleben nicht mehr sich sichern kann. Und dann muss man halt weg. Und erstmal sucht man auch Zuflucht in der Nähe, Zuflucht in Städten. Aber auch da werden die Probleme nicht gelöst. Und wir müssen erkennen, dass dieses Problem dramatisch zunimmt und dass wir bisher von der Weltgemeinschaft dort auch überhaupt keine Antworten drauf haben. Und mein Kollege, der mit mir zusammenarbeitet seit 2 Jahren, Fawad Durrani, der begleitet diese Ausstellung auf der Beluga. Er kommt aus Afghanistan, hat selbst erlebt, wie der Klimawandel als zusätzlicher Bedrohungsfaktor wirkt. Und natürlich ist Afghanistan auch ein Land, wo Krieg herrscht, wo Terroranschläge sind und. Aber hier kommt eins zum anderen. Und der Klimawandel spielt auch in Afghanistan eine erhebliche Rolle, wo Vertreibung erstmal innerhalb des Landes stattfindet. Das heißt, dass zum Beispiel in ländlichen Regionen durch Starkregenfälle Landwirtschaft so nicht mehr zu betreiben ist, dass die Häuser einmal, dann wieder ein zweites Mal zerstört werden durch Extremwetterereignisse die Menschen dann Flucht suchen in der Stadt selbst, aber auch kein richtiges Leben sich aufbauen können. Und so beginnt dann der lange Weg einer Fluchtgeschichte, wo die Menschen dann irgendwann in Europa ankommen, weil sie zu Hause nicht mehr überleben können. Und wenn wir wirklich Fluchtursachen bekämpfen müssen oder Fluchtursachen Ursachen bekämpfen wollen, dann müssen wir uns wesentlich stärker mit den Ursachen auch beschäftigen. Und das gilt im Übrigen auch für Syrien. Klar ist, dass in Syrien die Menschen jetzt wegen des Terrors und der Bombenanschläge fliehen. Aber Syrien gehört auch zu den Ländern, wo Hitzewellen und Dürren einen erheblichen Einfluss haben auf die Infrastruktur des Landes, wo es schwere Dürren gab. Und klar ist, niemand kann wieder zurückkommen in ein Land, selbst wenn der Krieg aufgehört hat, wenn nicht diese Fragen der klimatischen Veränderungen, der Änderung des Wasserhaushalts gelöst sind, denn als erstes leben in Syrien auch die Menschen von der Landwirtschaft und die ist so einfach nicht mehr möglich.
Ja, das war jetzt eine Frage, die mir eigentlich auf der Zunge liegt. Ich habe da schon in der Vergangenheit immer mal wieder in Ansätzen was drüber gehört, gelesen, wie auch immer, dann wird es wieder mal dementiert. Es gibt wohl Hinweise, Anzeichen, wie man das jetzt immer bezeichnen mag, dass eben der Bürgerkrieg in Syrien mit seine Ursache in so Klimathemen hat, wie eine lange Dürreperiode. Die Menschen sind dann vom klaren Norden des Landes in die Städte geflogen, in die Hauptstadt und konnten dann dort nicht mehr ernährt worden. Gleichzeitig kamen wohl auch noch Flüchtlinge, die aus dem, Irak-Konflikt, weiß nicht mehr genau. Und dann hat es eben zu diesen Unstimmigkeiten geführt. Eine grundsätzliche Frage. Kann man das denn sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Klimawandel und Flucht oder ist das nur ein Teil von der Geschichte oder wie lässt sich das?
Ja, darüber ist gerade ein großer Streit entbrannt. Wie ist dieser ursächliche Zusammenhang? Und klar ist, es geht nicht um den kausalen Zusammenhang. Wenn ich den postuliere, dann liege ich falsch. Und das wird dann auch oftmals in den Medien vereinfacht dargestellt. Das sind sehr komplexe, ineinander vernetzte Zusammenhänge, wo das eine zum anderen führt. Das ist eine lange Kette. Und was wir heute wissen ist, dass der Klimawandel da aber als zusätzlicher Bedrohungsfaktor eine Rolle spielt, die, und da müssen wir dann in eine Wertung kommt, teils stärker und teilweise nicht so stark ist. Aber diese Rolle, die müssen wir thematisieren, von den Auslösern für auch Konflikte und Kriege, aber auf jeden Fall auch, wenn wir über irgendwelche Lösungen und Zukunftsperspektiven für die Menschen in ihrem Heimatland diskutieren. Und da spielt dann eben vor allen Dingen die Industrieländer mit ihrer Lösungskompetenz eine ganz entscheidende Rolle. Und bisher wurde das immer vom Tisch gewischt und die Verantwortung dann auf die einzelnen Länder abgeschoben, ohne sich auch wirklich von Seiten, auch von Deutschland, auch zu bekennen, ja, wir haben dort eine Mitverantwortung, wir haben eine Mitverantwortung, weil wir mit das Klima aufgeheizt haben und Klimawandel spielt bei der Frage zur Lösung eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, wir gehen da fließend jetzt ins nächsten Bereich über das Paris-Abkommen. Noch eine Frage zu dem, was du gerade sagtest. Reichten da die altgediente Entwicklungshilfe aus, um diese, also jetzt meine ich jetzt nicht nur monetär, wenn in der Menge des Betrages, des Geldbetrages, sondern von der Ideologie oder von der Idee, die dahinter steckt, reicht die Entwicklungshilfe dahin, um diese Situation für die Menschen dort besser zu machen?
Ja, Entwicklungshilfe heißt es ja nicht. Es heißt ja und political correct Entwicklungszusammenarbeit.
Okay.
Und das ist dort auch, das ist da auch wichtig. Und wir sehen vor allen Dingen, dass dieses Geld ja überhaupt nicht richtig ankommt. Also auch sowohl bei diesen konfliktträchtigen Staaten als auch in Afrika, wo es ja entscheidend darum auch geht, Perspektiven in den Ländern für die Menschen wieder aufzubauen und zu schaffen. Das sind teilweise diktatorische Staaten, wo das Geld dann überhaupt nicht in die richtigen Hände kommt. Und hier spielt aus meiner Sicht die Zivilgesellschaft, die vielen kleinen Initiativen eine ganz, ganz große Rolle. Und hier müssen auf bilateraler Ebene Bündnisse zwischen den Nichtregierungsorganisationen in den entsprechenden afrikanischen Ländern, in den Ländern wie Afghanistan, mit Initiativen aus Europa oder aus anderen Ländern der Welt dann enge Verbindung geknüpft werden. Und dann, glaube ich, ist die Hilfe wesentlich effizienter und kommt auch an die richtigen Hände an.
Ja, gehen wir jetzt mal aufs Paris-Abkommen ein. Das wurde ja jetzt, wie ich vorher schon mal sagte, ich setze es mal in Anführungszeichen, gefeiert als Durchbruch bei den Klimakonferenzen, bei den Verhandlungen. Was sind denn die wichtigsten und die wesentlichsten Aussagen im Abkommen? Ich weiß, das lässt sich nicht alles jetzt erzählen, das ist ziemlich umfassend, aber vielleicht mal, ja.
Es ist erstmal sehr einfach erklärt. Kyoto 1997 war eine Verpflichtung der Industrieländer, da waren die Entwicklungs- und Schwellenländer raus. Man hat jahrelang dafür gebraucht, jetzt zu sagen, ja eigentlich, Klimawandel ist ein weltweites Problem, da müssen auch die großen Länder wie China und Indien mit ran ihre Treibhausgase absenken, sonst kommen wir nie auf einen grünen Zweig, sonst kriegen wir die Treibhausgasemissionen nicht runter. Und gerade die Entwicklung von China war da ja sehr deutlich, wo China mit den Milliarden Menschen dann auch wesentlicher Verursacher von den Gesamtemissionen beim Klimawandel war. Und da brauchte es dann ein Umsteuern und mit ins Boot holen von Ländern wie Brasilien, China, Indien. Das ist mit Paris geklappt. Es gibt ein Versprechen, eine Ankündigung, auf die sich alle einigen könnten, die Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius zu begrenzen, möglichst auch eine maximale Erwärmung von 1,5 Grad anzustreben oder nicht über 1,5 Grad anzustreben. Und dieses Pariser Übereinkommen ist auch innerhalb von fast einem Jahr von ganz vielen Staaten unterzeichnet und ratifiziert worden und konnte dann in Kraft treten. Das war ein Riesenschritt für die Vereinten Nationen. Es war insofern aber auch leicht, dass das erstmal Ankündigungen und Versprechungen waren, ohne konkret zu sagen, wie denn eigentlich die Treibhausgasreduktionen in die Tat umgesetzt werden. Und da wurde jedem Land dann auch offen gelassen, wie es das macht. Und das ist natürlich eine Schlüsselfrage nach dem Motto global denken. Gut, jetzt haben wir das Limit, aber lokal handeln. Denn letztendlich geht es darum, vor Ort konkrete Maßnahmen zu machen, das heißt Kohlekraftwerke abzuschalten, weil die Hauptverursacher der Klimaerwärmung sind. Und jedem ist klar, dass wir mit dem Beschluss von Paris, um ihn einzuhalten, auch weg müssen, uns loslösen müssen vom Verbrennen von Kohle, Öl und Gas.
Ja, du sagtest ja, das ist das auch zentrale Motto der Aktivitäten, die rund um die Weltklimakonferenz jetzt in Bonn stattfinden werden. Da werde ich nachher noch kurz ein paar Termine durchgeben. Aber es ist natürlich auch erforderlich eine Verkehrswende. Wir brauchen eine Agrarwende. Wir brauchen generell eben in möglichst vielen Bereichen letztendlich auch einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Welche Herausforderungen ergeben sich denn aus diesem Vertrag? Du hattest jetzt schon aus dem Paris-Abkommen, du hattest schon angedeutet, dass mit den 1,5 Grad, dass wir uns in die Richtung bewegen, statt Richtung 2 Grad Limit. Welche Entwicklungen zeichnen sich da ab? Da gibt es ja jetzt nicht gerade unbedingt Informationen, die einen zu Jubelstürmen veranlassen, oder?
Naja, wir sehen im Moment, dass der Klimawandel wesentlich schneller stattfindet, als das erwartet wurde, auch von den Klimawissenschaftlern. Wir sehen das Schmelzen in der Arktis, das Schmelzen in der Antarktis. Das geht alles wesentlich schneller, als das ursprünglich in den Szenarien noch prognostiziert war. Und auf der anderen Seite verläuft die Versprechung und das Handeln der Politik wesentlich langsamer als zugesagt. Und diese Diskrepanz, diese Widersprüche müssen wir aufbrechen. Und da geht es in allererster Hinsicht auch um einen Ausstieg aus der schmutzigen Klimakrise. Schädlichen Kohleverstromung. Da gibt es inzwischen schon weltweit viele Länder, die sagen, ja, wir werden bis 2030 rausgehen aus der Kohle. Wir werden im eigenen Land keine Kohle mehr verstromen. Da ist England dabei, Frankreich ist dabei. Italien hat jetzt gerade zugesichert, bis 2025, zwischen 2025, 2030 raus aus der Kohle zu gehen. Die USA sträuben sich da absolut dagegen. Trump ist ja wieder aus dem Pariser Übereinkommen ausgestiegen. Wohlgemerkt Trump, viele US-Staaten sehen das ganz anders. Er ist da weltpolitisch isoliert. Aber um diese Kernfragen geht es. Und da geht es dann natürlich auch darum, was macht Deutschland eigentlich? Und da sind wir in einer absurden Situation, dass Frau Merkel, die ja bei den Klimaversprechen auf internationaler Bühne sehr schnell bei der Hand ist, hier den Kohleausstieg blockiert. Deutschland ist das Land, wo seit Jahren die CO2-Emissionen stagnieren, wo wir, obwohl wir in erneuerbare Energien massiv investiert haben, ein Überangebot von Strom haben, unsere Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen und munter dreckigen Kohlestrom in europäische Nachbarländer exportieren. Und das ist jetzt für Deutschland und in Bonn natürlich eine Riesenblamage für die Kanzlerin, unsere sogenannte Klimakanzlerin, dass sie hier ihre Versprechungen nicht einhalten kann. Und im Wahlkampf hat sie ja auch gerade nochmal versprochen, sie werde Wege finden, wie die Treibhausgasemissionen in Deutschland auf -40% bis zum Jahr 2020 gesenkt werden können. Aber bisher hat sie dazu, wie sie das machen will, überhaupt nichts gesagt.
Gut, schönen Dank mal wieder bis hierher. Auf das werden wir nachher am Schluss noch etwas eingehen, weil ja im Moment auch diese Sondierungsgespräche in Berlin laufen. Da wird es auch um dieses Thema gehen. So, Schlussrunde. Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt zur Weltklimakonferenz in Bonn. Am Telefon immer noch der Carsten Smith von Greenpeace Deutschland in Hamburg. Ja, Carsten, du hast es jetzt schon kurz angesprochen, aber nochmal von mir gezielt die Frage. Die USA ist ja aus dem Paris-Abkommen ausgestiegen. Es wird ja immer so wie du sagtest, der Trump ist ausgestiegen, der Präsident, die Bundesstaaten selber, da sieht die Situation natürlich ganz anders aus. Welche Bedeutung hat denn das für das Abkommen beziehungsweise überhaupt für die Thematik Klimaschutz? Und können denn die restlichen Unterzeichnerstaaten, das sind ja immerhin noch annähernd 200 inklusive der EU, können die restlichen Staaten das denn ausgleichen?
Ja, dass Trump ausgestiegen hat für das Pariser Übereinkommen keine Bedeutung. Das hört sich erstmal komisch an.
Ja.
Aber Trump ist weltpolitisch isoliert. Auch in den USA wird Kalifornien, werden die anderen Staaten, werden die Industrieunternehmen beim Klimaschutz weitermachen, ob Trump nun ausgestiegen ist oder nicht. Und das ist ein ermutigendes Zeichen. Auch versucht Trump ja, die Kohleindustrie anzufeuern und wieder zu hofieren. Nur auch diese Signalwirkung geht nach hinten los, weil die erneuerbaren Energien auch in den USA so günstig geworden sind, dass niemand mehr in Kohle investiert, sondern auch in den USA die Menschen und Unternehmen auf erneuerbare Energien setzen. Selbst, und das ist ein Witz, das Technikmuseum für Kohle wird inzwischen durch Solarstrom betrieben.
Okay.
Also insofern, keiner hält da mehr an der Kohle fest, nur Herr Trump. Und das ist ein gutes Zeichen. Richtig ist natürlich, dass die Finanzierung von den US-Verpflichtungen beim Klimaschutz, bei Klimaanpassungsmaßnahmen in anderen Staaten, wenn die wegfällt, dann geht es schon um viel Geld. Und da muss man sich dann auch drüber unterhalten, wie andere Staaten das dann übernehmen können.
Ja, zumal ja der Ausstieg aus dem Abkommen, wenn ich es richtig weiß, auch nicht so von heute auf morgen geht. Da gibt es ja auch eine Kündigungsfrist und dann noch ein Übergangsjahr, glaube ich. Das heißt, ich glaube, frühestens 2019, wenn ich es richtig weiß.
Ja, also die Gefahr war ja die, dass der Worst Case ausgemalt wurde, wenn Trump aussteigt, da folgen andere. Trump ist aber niemandem gefolgt. Die anderen Länder sind committed zu dem Klimaübereinkommen. Und deshalb geht es jetzt in Bonn auch um die Umsetzung. Was für Taten folgen jetzt aus dem Pariser Übereinkommen? Und da ist es dann wesentlich schlimmer und katastrophaler, dass gerade Deutschland als Musterland des Klimaschutzes, als Musterland der Energiewende, Energiewende made in Germany, mit Merkel, der Kanzlerin, im Moment nicht liefern kann, sondern im Gegenteil, wo in Deutschland die CO2-Emissionen stagnieren, wo ein heftiger Streit entbrannt ist um den Kohleausstieg und wo das deutliche Anzeichen ist, dass Deutschland sich in Bonn auf der Klimakonferenz in der Person der Bundeskanzlerin Angela Merkel total blamiert, weil wir letztendlich nackt dastehen, trotz den erneuerbaren Energien so viel Kohlestrom am Netz haben und nicht in der Lage sind, politische Entscheidungen zum Kohleausstieg zu treffen.
Ja, da können wir dann gleich mal jetzt das auf die nationale Ebene runterbrechen. Zurzeit finden ja in Berlin die Sondierungsgespräche Richtung eventueller Koalitionsregierung CDU, CSU, FDP und Grüne statt. Welche Aufgaben müssen da erfüllt werden? Was müsste dann zwingend rein in den Koalitionsvertrag?
Naja, das ist die Frage, wo gestern die Verhandlungen ja grandios gescheitert sind. Da haben sie sich erstmal in der Fassung Stand 16.10 Uhr geeinigt. Das Klimaschutzabkommen von Paris sowie die europäischen und nationalen Klimaziele für 2020, 2030 und 2050 gelten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich, wenn wir uns das Ziel angucken, wenn ich mich über weit entfernte Ziele 2050 unterhalte, da können die Politiker immer leicht zustimmen. Die Frage ist ja, was ist eigentlich mit dem Klimaziel für 2020, dem nationalen Klimaziel -40% Treibhausgasreduktion auf Basis der Emissionen von 1990? Das ist in zwei Jahren. Das ist während der Koalitionsperiode. Und hier muss es zum Schwur kommen. Wir haben dieses Ziel 10 Jahre hochgehalten. Sigmar Gabriel als Umweltminister hat das auf der internationalen Konferenz in Bali angekündigt. Deutschland unter dem Jubel von allen anderen Ländern. Deutschland reduziert seine Treibhausgase um 40% bis zum Jahr 2020. Und jetzt auf einmal will das niemand mehr wahrhaben. Da sagt die FDP dann, ja, wir stehen zu dem Klimaschutzabkommen von Paris und die Klimaziele ganz wichtig. Aber wenn es um das konkrete Ziel für Deutschland, was jetzt in gut 2 Jahren kommt, da sagen sie, nein, ach, das meinen wir ja gar nicht so. Und das ist ja nur so irgendwie ein Ziel. So geht es nicht. Und hier müssen auch die Grünen dafür sorgen, dass dieses Klimaziel, was wir seit Jahren hochhalten, wo wir uns verpflichtet haben, wo die letzte Koalition ebenfalls das im Koalitionsvertrag drin hat, auch unter der neuen möglichen Jamaika-Koalition sich wiederfindet. Und zwar mit ganz konkreten Maßnahmen. Und das ist, wenn wir in die Papiere gucken, ja dann auch unter dem Punkt 3 so, dass das ist dort in dem jetzigen Stand der Sondierungsvereinbarung heißt, Maßnahmen in folgenden relevanten Bereichen sind erforderlich, Doppelpunkt, und dann hört das Papier auf. Und genauso war es vor 4 Jahren. Da hat man zwar das 40%-Ziel hochgehalten unter Schwarz-Rot, hat sich aber nicht auf Maßnahmen verständigt. Und insofern hat man abgewartet und nichts getan. Sowohl Frau Merkel stand abseits, wenn es darum ging, konkrete Maßnahmen zu machen, als auch die SPD, die Kohlelobby innerhalb der SPD hat munter weiter auf die Braunkohleverfeuerung gesetzt. Und das ist das Problem. Wenn jetzt nicht im Koalitionsvertrag das Klimaziel 2020 klar ausformuliert wird, wir wollen das einhalten, ne, und Maßnahmen zur Umsetzung dort geschrieben sind, wird es nicht passieren. Und dann will ich mal die nächsten Umweltministerinnen, Umweltminister von den Grünen sehen, die dann verkünden, ja, Klimaschutz, das mussten wir in der Jamaika-Koalition aufgeben, das haben wir nicht durchgebracht, das kann ich mir nicht vorstellen. Und bisher höre ich dann eben auch von den Grünen, dass sie an diesem Ziel festhalten wollen. Und das hoffe ich, dass das auch geschieht und dass sie das auch so festzurren im Koalitionsvertrag, dass es da kein Wenn und Aber gibt. Und wir in Hamburg haben da ja eine ganz schmerzhafte Erfahrung gemacht. Wir haben hier einer der ersten Koalitionen zwischen Schwarz und Grün gehabt. Und in Hamburg hatten auch die Grünen sich im Wahlkampf hier entschieden, das Kohlekraftwerk Moorburg, Neubau eines Kohlekraftwerks zu verhindern. In der Koalition haben sie noch groß getönt, dass sie jetzt in die neue schwarz-grüne Koalition gehen, um Moorburg, dieses Kohlemonster, zu verhindern. Und dann war es eine Hamburger grüne Umweltministerin, die das Kohlekraftwerk Moorburg, eine CO2-Schleuder sondermaßen, genehmigen musste. Und sowas darf nicht nochmal passieren. Da müssen die Grünen sehr genau, sehr solide verhandeln, dass das ausgeschlossen ist.
2 Sätze noch, Carsten, weil die Zeit zu Ende geht. Was sind die Forderungen von Greenpeace im Hinblick auf Klimaschutz?
Ja, also wir wollen
wirklich nur 2 Sätze.
Als allererstes gesetzlich verankerten Kohleausstieg. Das letzte Kohlekraftwerk muss 2030 vom Netz gehen. Und dann brauchen wir auch ein klares Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor. Neuzulassungen von Fahrzeugen mit dem Verbrennungsmotor müssen ab 2030 2025 verboten werden. Und wir brauchen eine Agrarwende, das ist auch klar. Also die drei Bereiche, die sind ganz wichtig für den Klimaschutz. Ohne dem kann ein Koalitionsvertrag nach unserer Sicht nicht zustande kommen.
Gut, recht herzlichen Dank, Carsten, für dich, an dich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich nehme an, du bist sehr in Vorbereitung, auch im Hinblick auf die Klimakonferenz in Bonn. Und ja, schöne Grüße nach Hamburg und bis die Tage mal. Ich glaube, wir sehen uns vielleicht Ende November. Da gibt es so ein Fachgruppentreffen. Da bin ich gespannt, was du erzählen wirst.
Jo, prima. Okay. Dann kann ich von den Ergebnissen aus Bonn erzählen.
Okay. Alles klar, mach's gut. Tschüss. So, und ich habe jetzt noch zwei, drei Termine, ich hoffe, die kriege ich noch hin. Und zwar jetzt nochmal im Hinblick auf die Klimakonferenz in Bonn. 4.11. gibt es eine Demo in Bonn. Könnt ihr euch informieren unter www.klima-kohle-demo.de. Gleichzeitig findet vom 3. bis 5.11. Im Rheinischen Braunkohlerevier finden Veranstaltungen statt unter dem Titel Ende Gelände, Kohle stoppen, Klima schützen. Da könnt ihr euch informieren unter www.ende-gelände.org. Und schließlich jetzt auch mal direkt was vor der Haustür. Am 1. und 2.12. gibt es im Haus im Dom eine Veranstaltung, die heißt Die Welt reparieren, solidarisch leben und wirtschaften in Rhein-Main. Könnt ihr euch informieren unter www.hausamdom-frankfurt.de und da gibt's Workshop unter anderem zum Thema, wie wollen wir leben, das Quartier gemeinsam neu denken, wie wollen wir lernen, wie wollen wir essen, wie wollen wir wirtschaften, wie wollen wir mobil sein. Spannend, interessant, hochkarätige Referenten und so weiter. Und dann wieder der Hinweis auf unseren Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Nächstes Mal ist der 6.11., 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Ansonsten recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Gute Zeit. Mein Name ist Otto Gebhardt und bis zum nächsten Mal.